Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer.
Lange Zeit wurde Deutschlands Rolle als Kolonialmacht und deren Folgen hierzulande nur von Spezialisten diskutiert. Das hat sich inzwischen geändert. Der Publizist, Psychologe und Pädagoge Dr. Mark Terkesidis beschäftigt sich seit längerem mit dem Postkolonialismus und er hat nun ein Buch zum Thema vorgelegt. Wessen Erinnerung zählt, heißt es. Erstmal guten Tag, Herr Terkesidis.
Guten Tag.
Sie sind Mitte der 60er Jahre geboren. Was haben Sie eigentlich in bundesdeutschen Schulen über den deutschen Kolonialismus gelernt?
Ja, das ist eine leicht zu beantwortende Frage, gar nichts. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das überhaupt mal irgendwann eine Rolle gespielt hat.
Also insgesamt, glaube ich, kann man feststellen, ist das Wissen in unserer Generation ziemlich gering. Warum, meinen Sie, ist das so unter den Tisch gefallen?
Das hat, glaube ich, sehr viele Gründe. Zum einen ist es so, dass Erinnerungspolitik in der Bundesrepublik natürlich wahnsinnig stark beherrscht war von der Erinnerung an die Shoah. Das war ein Verbrechen von so ungeheuerlichem Ausmaß, dass es natürlich notwendig war, sich damit auch vielleicht auf eine sehr singuläre Art und Weise zu beschäftigen. Dann war es so, dass die deutschen Kolonien in Afrika, die man im engeren Sinne als Kolonien betrachtete, 1919 verloren gegangen sind, also klingt irgendwie komisch, aber sind verloren gegangen im Vertrag von Versailles, unter Mandat gestellt worden. Also das heißt, die war dann quasi im Vergleich zu anderen Kolonialreichen relativ früh zu Ende, scheinbar. Und der dritte Punkt ist, dass sozusagen 150 Jahre lang polnische Gebiete, polnischsprachige Gebiete Teil von Preußen und dem Deutschen Reich waren, besetzt waren, kolonisiert waren, wenn man so will, aber dass wir das nicht als Kolonisation bezeichnen. Also den ganzen Drang nach Osten, nein, das wird einfach aus diesem Kontext ausgeschlossen, weil es Europa ist und wie soll ich sagen, wenn es um Europa geht, dann darf es keine Kolonien geben, was de facto einfach nicht stimmt. Ja, stimmt auch nicht in Bezug auf andere Landstriche. 50 Jahre hat Zypern zu Großbritannien gehört, das war auch eine Kolonie.
Naja, es gibt ja diese sogenannte Salzwasserthese, nicht? Wonach immer so ein Meer zwischen der Kolonialmacht und den Kolonisierten zu liegen habe, also einfach die geografische Entfernung.
Das ist die übliche Vorstellung, ja, dass sozusagen das Meer dazwischen sein muss.
Ja. Gut, aber kommen wir mal zurück zu eben kein Thema im Schulunterricht und eben dem heute. Man kann ja feststellen, es tut sich etwas. Zum Beispiel steht zum ersten Mal die Aufarbeitung des Kolonialismus im Koalitionsvertrag ausdrücklich als Auftrag. Und die beiden Staatsministerinnen Monika Grütters für Kultur und Michelle Müntefering für Auswärtige Kulturpolitik haben ja im vergangenen Dezember in der FAZ gemeinsam einen Artikel veröffentlicht. Und darin heißt es, Deutschland müsse sich seiner Kolonialgeschichte stellen. Eine Rückgabe, also da geht es jetzt um die Raubkunst, der kolonialen Raubkunst sei erst der Anfang. Und darin findet sich auch der erstaunliche Satz, wir meinen, es gilt, aus der Falle der eurozentrischen Perspektive herauszukommen. Also man kann sagen, die Debatte ist schon ziemlich breit geworden. Wo sehen Sie da die Ursachen?
Naja, das ist ja der beharrlichen Arbeit sozusagen der post-antikolonialen Initiativen zu verdanken. Es hat sich in den Städten seit vielleicht 10 Jahren oder so haben sich überall solche Postkolonial-Initiativen gebildet. Die kamen nicht aus dem entwicklungspolitischen Kontext, sondern hauptsächlich aus universitären Kontexten häufig, die aber auch getragen waren von sogenannten People of Color, ja, also von sozusagen abstammungsmäßig von Personen afrikanischer Herkunft, wenn man das mal so global sagen kann, die Erfahrungen mit Rassismus in der Bundesrepublik gemacht haben und auch diese persönliche Betroffenheit von einem Wissen, das aus der Kolonialgeschichte stammt, hat dazu geführt, dass man gesagt hat, es kann ja wohl nicht sein, dass es noch Straßen gibt, die nach sogenannten Kolonialhelden benannt sind. Es kann nicht sein, dass da noch Denkmäler rumstehen, die die Kolonialgeschichte abfeiern. Es kann nicht sein, dass Objekte aus der Kolonialzeit in Museen eingelagert sind, gezeigt werden und man benennt diesen Kontext nicht mit. Das hat sozusagen wahnsinnig viel Druck erzeugt. Also auch wirklich erstaunlich viel Druck, denn dass das im Koalitionsvertrag steht, hat nichts damit zu tun, dass die Regierung plötzlich von sich aus zur Besinnung gekommen ist, sondern mit der beharrlichen Arbeit dieser Initiativen. Aber das ist, wie gesagt, auch nochmal ein neuer Ansatz. Also wir sind jetzt eine Gesellschaft, in der einfach auch Personen leben, deren Eltern aus wie auch immer kolonialen Kontexten stammen, deren Eltern nach Deutschland migriert sind, deren Großeltern vielleicht schon nach Deutschland migriert sind und die eine ganz eigene Geschichte mitbringen. Ja? Und das erweitert sozusagen den Kontext, in dem diese Dinge diskutiert werden.
Ja, Sie sagten, es käme aus den Universitäten, also im Grunde genommen so eine Graswurzelbewegung aufgrund der Postcolonial Studies, die es ja seit einigen Jahrzehnten gibt. Möglicherweise mag ja auch ein Grund sein, die Flüchtlingsbewegung der vergangenen Jahre, sodass eben auch die deutsche Bundesregierung gezwungen war, sich mehr mit den Verhältnissen in Afrika zu beschäftigen und dort etwas näher hinzublicken und dann vielleicht das auch aus diesem Grund in den Fokus zu nehmen.
Ja, ich war ja so ein bisschen erstaunt über die Rede, die die Kanzlerin 2015 gehalten hat, darüber, warum wir jetzt Geflüchtete aus Syrien aufnehmen müssen. Und dann meinte sie dann so, also was man über Syrien im Fernsehen gesehen hätte, das hätte immer so weit weg erschienen und man hätte immer das Gefühl gehabt, das hat ja nichts mit uns zu tun. Und dann stellt man fest, dass das, was in Aleppo passiert, auch in Essen und in Stuttgart Konsequenzen haben würde und hat dann sozusagen den Raum nochmal neu definiert, in dem Deutschland agiert, in dem das, was irgendwo passiert, Rückwirkungen auf Deutschland hat, in dem das, was wir tun, Wirkungen irgendwo hat. Also ich war so ganz erstaunt von dieser Rede, weil man dann dachte, okay, in 2015 hat die Kanzlerin praktisch begriffen, was Globalisierung ist. Und das ist dann schon so ein bisschen schockierend eigentlich, dass die also Leiterin des größten, wirtschaftlich stärksten Landes in Europa das erst 2015 versteht. Aber tatsächlich hat diese sogenannte Flüchtlingskrise massiv was ausgelöst, auch im Hinblick darauf, dass man auf solche Dinge nicht vorbereitet ist, dass man die Konflikte, die woanders stattfinden, obwohl Syrien quasi die Grenze Europas ist, einfach nicht zur Kenntnis nimmt, dass man sich einbetten muss in einen globalen Kontext. Und ich glaube, das führt schon zu einem neuen Verständnis dafür, wie man in der Welt ist. Spät.
Gut, also ich sehe jetzt meine Rolle nicht als Kanzlerverteidigerin, aber für diesen Fall möchte ich anmerken, dass für die Rede einer Politikerin andere rhetorische Regeln gelten als an einer Universität. Und Sie kennen ja den berühmten Satz davon, man müsse die Menschen mitnehmen. Und
naja, aber darf ich mal was einwenden? Also das Auswärtige Amt hat um die gleiche Zeit herum zum ersten Mal eine Abteilung eingesetzt, die sich damit beschäftigt hat, wie man Konflikte prophylaktisch behandelt. Also wie man Konflikte identifiziert und prophylaktisch behandelt. Und dafür hat sie Leute gesucht. Ich habe mal angerufen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und wollte wissen, wie die Zahlen zusammengesetzt sind, auf denen die Schätzungen basiert für die Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, die das Bundesamt rausgibt. Und es gibt eigentlich gar kein Modell, nach dem die diese Schätzung machen. Das machen die Pi mal Daumen. Also ich wäre da nicht so sicher. Also ich würde auch immer sagen, dass das könnte auch Strategie sein, aber ich befürchte wirklich, dass es das nicht ist. Das heißt nicht, dass Frau Merkel in jeder Beziehung keine Ahnung von dem hat, was sie tut. Das habe ich gar nicht gesagt.
Herr Tagesi, bis den Punkt können wir jetzt nicht klären. Kommen wir mal wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück, zu dem geringen Wissen, was im Allgemeinen, sagen wir mal, ich kann zumindest von den bundesdeutschen Bürgern sprechen, in der DDR im Schulunterricht mag das Thema anders behandelt worden sein. Man kann ja festhalten, dass wenn in der Vergangenheit über deutsche Kolonien gesprochen wurde, dann ja meist mit dem Tenor, Sie haben das vorhin auch angedeutet, Deutschland ist ja erst ganz spät überhaupt Kolonialmacht geworden, was eben an der späten Reichsgründung liegt, und hatte nur ganz wenige Kolonien, nur für ganz kurze Zeit. Und außerdem, es war ja nicht alles schlecht, ne? Sieht man ja daran, die Straßen und die Eisenbahnstrecken gibt es ja heute noch. Das war jetzt Ironie. Ich hoffe, das hat man auch im Radio gehört. Welches Wissen, welche Erzählung würden Sie denn dem entgegensetzen?
Ja, dem kann man nun wirklich sehr viel entgegensetzen. Ganz kurz auf den Punkt mit der DDR zurück. Die DDR hatte zum Beispiel im Gegensatz zur Bundesrepublik eine ganz enorme historische Forschung über den Kolonialismus und es gab da auch keine Ambivalenzen darüber, wie man den findet, den Kolonialismus. Das ist alles nach der Wende abgewickelt worden und diese Leute sind dann häufig an US-Universitäten gegangen und haben dort zu den Themen weitergeforscht. Also das ist eigentlich eine interessante Geschichte, die wir schon mal verloren hatten. Die hatten ja auch die Archive. Was ich dem entgegensetzen würde, ist im Grunde ganz einfach. Also es gibt eine massive Gewaltgeschichte des deutschen Kolonialismus. Der Bau von Eisenbahnen und Infrastruktur war ja im Großen und Ganzen nicht etwa durch Humanitätsgründe bedingt, sondern dadurch, dass man Absatzmärkte schaffen wollte und Rohstoffe zurücktransportieren wollte. Also das war sehr eigennützig gedacht. Und darüber hinaus basierte die deutsche Kolonialherrschaft ganz häufig auf der wirklich fast bewussten Vernichtung jeder traditionellen Lebensverhältnisse dort. Also man versuchte sozusagen die Leute in, wie auch immer, kapitalistische Arbeitsverhältnisse reinzuzwingen, auch durch Zwangsarbeit, und musste dadurch natürlich sozusagen diese Subsistenz, Landwirtschaft und Viehzucht beenden. Ja, und das hat man auch ganz bewusst gemacht. Und von vornherein kann man die deutsche Kolonialherrschaft, zumal in Afrika oder in der Südsee, auch erzählen als Geschichte von Widerstand. Ja, es hat massive Aufstände gegeben von Anfang an gegen die doch recht brutale Herrschaft. Und das hat also nicht nur in Deutsch-Südwestafrika zu dem bekannten Völkermord geführt, sondern das hat auch in Deutsch-Ostafrika, also zu Schätzungen sagen zwischen 150.000 und 300.000 Toten geführt. Also das.
Ja, also ich habe das Bild jetzt gerade auch etwas sehr grob gezeichnet, denn ich glaube auch dank der verdienstvollen Arbeit unter anderem von Jürgen Zimmerer, ist ja gerade auch der Völkermord an den Herero und Nama, da ist ja auch immer noch ein Gerichtsverfahren anhängig, ist ja doch inzwischen weiter in das Bewusstsein gedrungen. Auf jeden Fall merken wir ja an diesem Punkt, dass ja die Leitfrage immer ist, aus wessen Perspektive schreiben wir Geschichte? Also ich denke da an Brechts berühmtes Gedicht, Fragen eines lesenden Arbeiters. Der junge Alexander eroberte Indien eher allein. Mhm. Cäsar schlug die Gallier, hatte er nicht wenigstens einen Koch dabei? Und eine lesende Arbeiterin würde wohl auch nochmal andere Fragen stellen. Und das scheint mir jetzt das Entscheidende zu sein, auch an der neuen Debatte. Also nicht nur, dass jetzt überhaupt über den deutschen Kolonialismus geredet wird, dass überhaupt Thema ist, sondern es wird ja anders darüber geredet. Also siehe den vorhin von mir zitierten Artikel der Staatsministerin. Es gilt, aus der Falle der eurozentrischen Perspektive herauszukommen. Diese Bewegung hat doch zumindest begonnen.
Ja, die hat auf jeden Fall begonnen. Im Grunde war es ja so, also traditionell, dass in der deutschen Gesellschaft die Perspektive der anderen immer von deutscher Seite aus sozusagen mitgetragen wurde. Ja. Lustigerweise ist das sogar Teil so des imperialen Denkens in Deutschland, dass man schon immer besonders einfühlsam gewesen sei bei den eigenen Kolonialversuchen. Also weil Deutschland mal Anfang des 19. Jahrhunderts durch Napoleon selbst eine koloniale Episode erlitten hat, hatte man das Gefühl, dass man die unterdrückten Völker dieser Welt, egal wo sie denn auch immer sind, besonders gut verstehen könnte. Also das heißt, auch was Polen betraf, schwankte die deutsche Öffentlichkeit immer so hin und her zwischen also einer Begeisterung für die edlen Polen, besonders dann, wenn sie gegen die russische Herrschaft rebelliert haben, und dann wieder so autoritären Bestrebungen, die können nicht alleine, die haben nur polnische Wirtschaft, denen müssen wir sozusagen mit starker Hand wie auch immer zur Seite stehen. Und sozusagen dieser Moment brachte dann auch oft so antikoloniale Ideen mit sich, nämlich sich mit den anderen quasi zu identifizieren. Ich erzähle die Geschichte aus der Sicht eines Südseehäuptlings, Erich Scheuermann im Papalagi zum Beispiel, in diesem berühmten Buch, was dann in den 60er Jahren nochmal eine Renaissance erlebt hat, und versetze mich dabei in die anderen hinein. Im Grunde reproduziere ich hauptsächlich Klischees, während ich das tue. Und dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt haben die anderen natürlich widersprochen. Ja? Also der antikoloniale Widerstand hat natürlich die Perspektiven nochmal sehr stark verändert. Aber natürlich vor allem die Migration, glaube ich. Es ist vor allen Dingen auch die Migration, die die Dinge verändert hat, weil in dem Moment diese Perspektiven in die Gesellschaft selbst mit hinein gekommen
sind. Also die schiere Anwesenheit einfach von Menschen, die einen anderen Erfahrungsraum haben.
Ja, irgendwann stellt man sich natürlich Fragen. Also warum werde ich eigentlich auf eine bestimmte Art und Weise behandelt? Auch jetzt mal auf die eigene Geschichte geguckt. Also mein Vater ist aus Griechenland eingewandert. Und sozusagen dieser Moment, wo dann die Griechenland-Krise ausbrach und man, dass also plötzlich der griechische Ministerpräsident abgebildet wurde vor einer sonnigen Insel, wo dann drauf stand, hier, also in der Bildzeitung, der Grieche will uns, hier bettelt der Grieche um unser Geld. Also ist so ein Moment, wo sozusagen die Geschichte durchaus wieder aufgerufen wird. Also diese Geschichte des bankrotten, nicht lebensfähigen Griechenland, das sozusagen von deutschem Geld erschlossen werden muss und dem geholfen werden muss, und dann aber schlägt das um in diesen Moment, wo die nur in der Hängematte liegen und unser Geld wollen. Also das gibt so eine ganze Kontinuität darin, mit der man natürlich anfängt, sich zu beschäftigen in dem Moment, wo die Herkunft sozusagen eine gewisse Sensibilität mit sich bringt. Und das gilt ja ganz vielfach. Ja? Also ich glaube, dass auch die polnischen Geschichten in Deutschland überhaupt nicht ausbuchstabiert sind, aufgrund dieser Geschichte, die immer sehr auf Assimilation gedrängt hat, dass die anderen Geschichten aus dem südeuropäischen Raum noch nicht aufgearbeitet
Emilia Smechowski nennt das ja wir Streber-Migranten. Mhm. Kommen wir mal zu Ihrem Buch zurück, was ja eben diesen Titel trägt, Wessen Erinnerung zählt. Wir kennen Erinnerungen ja häufig als, Sie nennen das kompetitive Erinnerungen. Mhm. Ich sag's mal weniger vornehm, so eine Opferkonkurrenz. Mhm. Wir haben Mahnmale hier, Mahnmale für diejenigen, Mahnmale für jene Gruppe, Mahnmale für jene Gruppe. So, und jetzt kommt eine neue Gruppe. Und dann gibt es ja häufig die Angst, die verdrängen jetzt unsere Erinnerungen. Die nehmen jetzt mir diesen Status weg. Ich habe mal ein ganz blödes Beispiel aus Twitter. Da hat ein Mann hat geschrieben, so, ich habe jetzt diesen Tweet gelöscht, weil ich da auf so einen wahnsinnigen Shitstorm von Nazis und so weiter bekommen habe. Und dann bekam er die Antwort, naja, wärst du eine schwarze Frau, wäre es alles noch viel schlimmer gewesen.
Ja, ja, also die kompetitive Erinnerung ist ein nicht unbeträchtliches Problem. Man geht ja immer davon aus, sozusagen im Antirassismus sind hauptsächlich die Guten tätig und jeder, der sozusagen antirassistische Positionen vertritt, hält sich natürlich für gut, aber letztendlich sind Antirassisten natürlich auch nur Menschen und hat man auch daran Interesse, sozusagen den eigenen Machtbereich auszudehnen. Ja, also das heißt, man kann daraus auch eine moralische Perspektive stricken, die darauf besteht, dass die eigene Opferperspektive, die ist die alleine gültig ist und dass die anderen Opferperspektiven darin weniger Gültigkeit haben. Und ich finde natürlich auch sozusagen, sich selbst als ausschließliches Opfer zu definieren und die Privilegien immer nur auf der anderen Seite zu verorten, natürlich auch so ein bisschen problematische Perspektive. Wir sind natürlich alle ambivalent. Ja, wir haben Opfererfahrungen, wir haben aber auch Tätererfahrungen. Also das ist manchmal gar nicht so einfach, nur diese Perspektive zu haben. Es ist ein Bereich, der umkämpft ist. Ja, also jüdische Historiker haben über Israel geschrieben, dass die israelische Regierung natürlich die Erinnerung an den Holocaust instrumentalisiert, um andere Erinnerungen beiseite zu drängen und die als besonders singulär herauszustellen. Und die israelische Regierung hat sozusagen in ihrer Haltung an dem Völkermord in Armenien zum Beispiel auch immer wieder gezeigt, dass sie durchaus in der Lage ist, sehr kompetitiv zu herrschen. Also man möchte nicht, dass es noch eine andere Geschichte gibt, die damit in Konkurrenz kommt. Und das ist ja auch manchmal so, wie soll ich sagen, durchaus nachvollziehbar. Ja, so die handeln auch politisch. Das ist jetzt gar nicht so, naja, dass man das verurteilen muss in jeder Beziehung.
Es ist ja vor allen Dingen auch so, dass ja auch gemeinsame Erinnerungen, wenn wir als eine bestimmte Gruppe feierlich irgendeines Ereignisses gemeinsam gedenken, dann stiftet das ja auch so etwas wie Gemeinschaft. Mhm. Es ist ja auch durchaus gewollt. Also insofern ist ja vielleicht jetzt die Antwort, ja, wir haben, Sie nennen das eine Gesellschaft der Vielheit, weil Sie irgendwie Vielfalt, glaube ich, überstrapaziert finde, ich weiß nicht so genau, und sagen, gut, also ja, alle habt Erinnerungen, na, dann machen wir eben multiperspektivische Erinnerungskultur, ist vielleicht jetzt auch nicht die Antwort, oder?
Doch, finde ich schon. Jetzt mal vielleicht kurz zu dem Begriff Vielfalt. Also mir hing dieser Begriff irgendwann so ein bisschen zum Hals raus, weil es gibt immer diesen Moment, wo die Guten ja also sagen, für die Leute, die jetzt gegen Einwanderung sind und so weiter, ja, aber die Vielfalt, das ist doch die totale Bereicherung für uns. Und dann heißt die interkulturelle Woche wieder Vielfalt, das ist das Beste gegen Einfalt und ähnlich. Und dann denkt man sich, ja gut, also wenn jetzt neben mir 500 Leute in einer zentralen Unterbringung für Geflüchtete einziehen, dann muss ich den Leuten doch nicht sagen, ey, das ist eine echte Bereicherung für dich, ja, sondern das ist manchmal auch wirklich eine Belastung. Es ist so, ja. Also wichtig ist sozusagen, diese Gesellschaft ist so mittlerweile, also diese Gesellschaft ist eine Vielheit. Dieser Begriff ist einfach auch philosophisch gesehen ein bisschen stärker. Es steckt auch so ein bisschen dahinter zu sagen, also ich will gar nicht zu diesem Einheitsbrei zurück. Ich will gar nicht zu diesem Moment zurück, wo wir denken, wir könnten harmonisch, freundlich alle in einer kuhäugigen, monoethnischen Gesellschaft leben. Das wird nicht mehr der Fall sein.
Ja? Okay, diese multiperspektivische Erinnerungskultur.
Auf Streit. Ja, also das multiperspektivische beinhaltet diesen Streit und ich habe jetzt gar nicht den Moment, wo ich sage, ich weiß schon, wie das Mahnmal aussehen muss oder ich weiß schon, wie der Lernort aussehen muss, aber scheinbar scheint man das ja immer schon zu wissen. Also das heißt, ich brauche erstmal den Prozess und den Streit an diesem Lernort, um überhaupt sozusagen zu wissen, was denn an diesem Lernort für Kolonialismus oder für koloniale Geschichte, für Antirassismus eigentlich stattfinden soll. Und da muss ich einfach mal Leute zusammenbringen und diesen Prozess anstrengen. Und das ist ja interessant, weil momentan haben wir sozusagen, zirkeln wir diese Erinnerung einfach nur ab. Also es gibt das Mahnmal für den Holocaust und dann gibt es das Mahnmal für den Kolonialismus und dann gibt es das Mahnmal für die vergessenen Opfer des Nationalsozialismus und dann bringen wir noch ein paar Tafeln an und das ist dann alles so abgezirkelt. Aber den Streit haben wir nicht und den sollten wir haben.
Ich spreche mit Marc Terkesidis über Deutschlands koloniale Vergangenheit und deren Folgen heute. Ja, den Streit haben wir nicht, sagen Sie. Wir sollten ihn haben. Na, es gibt ja Beispiele, da gibt es den Streit. Also zum Beispiel rund um die Museen, rund ums Humboldt-Forum, wo es eben um die koloniale Raubkunst geht. Oder es gibt auch Streit um die Frage, wie weit die Kolonialzeit dazu führt, dass wir heute Verantwortung tragen, beispielsweise für die Menschen aus Afrika, die versuchen, zu uns zu kommen. Sind wir moralisch verpflichtet, sie aufzunehmen? Das meint zum Beispiel die Kapitänin Carola Rakete. Wie weit würden Sie gehen?
Ja, ich argumentiere im Großen und Ganzen nicht so ungeheuer moralisch. Moral ist immer so eine Sache in der Politik. Also wofür ich auf jeden Fall argumentieren würde, ist global gesehen sowas zu identifizieren wie das, was Edward Said mal als sich überschneidende Territorien bezeichnet hat. Das heißt, wenn aus afrikanischen Ländern Kamerun ganz oben steht auf der Liste der Länder, aus denen Geflüchtete kommen, dann muss ich ja sagen, also es gibt ein sich überschneidendes Territorium mit Kamerun, weil das war mal eine deutsche Kolonie. Es ist nicht so, als würden Konflikte aus Kamerun nach Deutschland exportiert, die wir nicht vorher nach Kamerun importiert haben. Und ich kann mit ganz vielen Ländern sowas aufmachen, mit Syrien zum Beispiel auch. Ja, also, und da ist sozusagen so ein Terrain, auf dem ich denke, dass die Verhandlungen stattfinden müssen. Und ich weiß gar nicht genau, ob ich das als moralische Perspektive formulieren kann, aber es gibt schon eine historische Verantwortung, die man da wahrnehmen kann und die man auch einfordern kann. Aber ich glaube, primär basiert jedes Mal darauf, Politik als Raum zu definieren, der nicht hier im Container stattfindet, sondern der von vornherein transnational stattfindet und in dem ich sozusagen einen Konflikt in Syrien oder einen Konflikt in Kamerun nicht als was sehe, was einfach weit weg stattfindet, sondern auch als Teil einer Geschichte, in die wir verwickelt sind.
Teil einer Geschichte, in die wir verwickelt sind, das ist dann aber was anderes, als wenn ich jetzt sage, es gibt so etwas wie eine Kollektivschuld, weil Deutschland dort vor so und so vielen Jahren das und das getan hat, ist es heute verpflichtet.
Ja, Kollektivschuld ist natürlich auch wieder so ein moralischer Begriff. Was ist das, ja, also Kollektivschuld? Sind die Personen, die jetzt aufwachsen, noch schuldig in Bezug auf die Shoah? Deren Vorfahren haben möglicherweise irgendwann mal was getan.
Verbrechen begangen
in diesem Kontext. Darüber kann ja kein Zweifel bestehen. Und diese Personen haben davon historisch profitiert. Ja, also sozusagen, wenn die Kapitaldecke deutscher Unternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg 20% höher war als vorher, dann muss man ja sagen, es gibt einen Profit. Und man profitiert auch davon, an einem bestimmten Ort aufzuwachsen. Man profitiert davon, die guten Jobs überhaupt im Angebot zu haben, die entsprechenden gesellschaftlichen Positionen und so weiter. Darüber kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Aber Schuld? Von Schuld kann eigentlich keine Rede sein. Selbst bei der 68er-Generation, die sozusagen überhaupt erstmal die Erinnerungspolitik angestoßen hat und gesagt hat, ihr müsst darüber reden, dass ihr mal Nazis gewesen seid, war von Schuld keine Rede. Die waren alle nach dem Krieg auf die Welt gekommen. Aber sozusagen haben diese Verantwortung angenommen. Und Verantwortung finde ich einen viel besseren Begriff in dem Zusammenhang.
Weil Schuldgefühle ja auch eine schwierige Angelegenheit sind. Die können ja schnell in Aggressionen umschlagen.
Ja, ich plädiere auch immer dafür, sozusagen strukturell was zu ändern. Ja, also wenn ich jetzt sage, um nochmal auf die Politik gegenüber Geflüchteten zurückzukommen, wenn ich von historischer Verantwortung spreche, dann würde ich einen transparenten Rahmen schaffen, in dem Leute nach Deutschland kommen können, wenn sie auf der Flucht sind, und würde sozusagen diesen transparenten Rahmen so gestalten, dass Leute auch dann verrechtlicht hier bleiben können und so weiter und so weiter. Wie dieser Rahmen genau aussieht, darüber müsste man mal verhandeln, aber wir wehren uns ja im Großen und Ganzen dagegen, überhaupt so eine Transparenz herzustellen, sondern wir machen das spontan. Ja, Krise, dann holen wir und dann machen wir wieder zu und so weiter. Ne? Und das wäre die Idee der Verantwortung, also strukturelle Probleme nochmal auf die Tagesordnung zu setzen. Schlechtes Gewissen, weiß ich nicht, ob das ein guter Ratgeber ist. Dann hat man ein schlechtes Gewissen und dann denkt man, oh Gott, ich habe so viele Privilegien. Und dann versucht man in seinem Alltagsleben sich ordentlich zu benehmen und achtet auf die richtige Sprachregelung, aber möchte doch nicht so richtig, dass das eigene Kind in Neukölln auf die Schule kommt mit den vielen Kindern mit Migrationshintergrund. Da guckt man dann lieber, dass man eine Schule hat mit 10% Kinder mit Migrationshintergrund, aber die politischen Sprachregelungen dort korrekt sind. Ja. Also das ist die individuellen Lösungen mit schlechtem Gewissen passen mir nicht so. Und dann hat man ja auch gesehen, dass während der Flüchtlingskrise dann als das, was passierte, was in Köln passiert ist, diese moralische Perspektive komplett umschlug.
Jetzt haben die uns aber enttäuscht.
Genau. Es waren die überhaupt nicht, das wissen wir ja auch, ja. Aber es kommt dieser Moment, wo man denkt, die Leute, denen wir doch immer helfen wollten, die müssen moralisch unambivalent sein. Und wenn die mal was machen, wenn die menschlich allzu menschlich sind, dann kriegt man plötzlich schlechte Laune. Ja.
Okay, dann kommen wir mal zurück zu dem Streit, den Sie ja so hochhalten, Herr Terkesidis. Was sollte denn dabei herauskommen? Sie haben vorhin diese verschiedenen Mahnmale genannt. Das gibt es ja noch nicht. Ein Gedenkort für die kolonialen Verbrechen. Das ist jetzt ja der neueste heiße Scheiß, also angeregt von den Staatsministerinnen. Ich glaube, Sie haben die Befürchtung, dann wird so ein Gedenkort eingerichtet und damit ist es dann gut, tut uns leid, war nicht so gemeint oder war so gemeint damals, aber tut uns heute leid und dann ist wieder Ruhe im Karton. Aber wie stellen Sie sich denn vor, was aus diesem Streit sich ergeben könnte an positiver Perspektive?
Nee, das Buch heißt ja nicht umsonst, wessen Erinnerung zählt, also formuliert erstmal eine Frage. Der erste Schritt wäre mal, die ganze Kolonialgeschichte überhaupt mal anzuerkennen.
Also Wissen erstmal.
Ja, ne, wir haben jetzt mal sozusagen die Kolonien in Afrika mit auf der Agenda, aber die imperiale Geschichte in Bezug auf Ost-, Südosteuropa, Westasien und so weiter spielt im Großen und Ganzen immer noch keine Rolle. Also da würde ich mal dafür plädieren, so tatsächlich was Aufklärung betrifft, bestimmte Dinge mal etwas kreativer zusammenzudenken, als man das bislang getan hat. Der zweite Punkt ist, wie soll denn Erinnerung aussehen? Dieser Streit kommt schon dann, wenn Initiativen in Bezirken oder in kleineren Städten kommunal versuchen, sozusagen Erinnerungsarbeit zu betreiben, dann geht es immer darum, das in Stein zu meißeln. Aber ist das eigentlich sinnvoll?
Straßenumbenennung,
Mohrenstraße. Ja, oder auch Erinnerungstafeln für bestimmte Personen, die mal irgendwo gelebt haben, Erinnerungstafeln, die auf bestimmte historische Ereignisse aufmerksam machen und so weiter. Ja. Und wer sieht das? Ja? Also für wen ist das? Ist das für uns oder für wen ist das? Und was haben wir damit die Debatte beendet? Ja. Ich fand eine Bemerkung von James E. Young, der sozusagen Erinnerungsstudien betreibt über das Holocaust-Mahnmal, ganz interessant. Der meinte, gerade diese penible, quälende Debatte, die wir darüber geführt haben, die sei das eigentlich interessante Ergebnis dieses Mahnmals gewesen. Und das ist, finde ich, gar nicht so schlecht. Ja? Also wo führen wir diese Debatte? Wie können wir diese Debatte erstmal führen darüber, wessen Erinnerung zählt und welche Erinnerungen wir eigentlich brauchen? Ich will das gar nicht dekretieren. Mhm. Also wofür ich mich interessiere, ist, dass Schulen das machen zum Beispiel. Wie sieht Geschichtsunterricht in der Schule aus? Ist es jetzt, wenn wir über den Holocaust reden, sinnvoll, die Debatte über Erinnerungen darauf zu beschränken, dass Kinder mit Migrationshintergrund sich auch zum Holocaust verhalten müssen? Oder müssen wir nicht das ganze Feld noch mal viel weiter fassen und sagen, wenn wir über das Mittelalter reden, worüber reden wir dann eigentlich genau? Ist es nicht die Perspektive der Kreuzzüge, die wir dann einnehmen, möglicherweise, ja, oder eine eurozentrische Perspektive? Oder müssten wir nicht die anderen Perspektiven mit reinnehmen. Und ich will da gar nicht in Klischees verfallen. Ja, ich möchte sozusagen, dass die Kinder da was lernen, also dass sie sozusagen auch möglicherweise ihre Eltern oder ihre eigene Geschichte befragen darüber.
Sie loben den Streit und sprechen von einer demokratischen Erinnerungskultur. Ist damit dasselbe gemeint?
Die demokratische Erinnerungskultur ist natürlich eine, die immer auf die Vertiefung der Demokratie hinzielen sollte. Wie soll ich sagen, der Westen war immer so ein Januskopf. Ja? Also der Westen hat auf der einen Seite die Demokratie überhaupt erst eingeführt, auf der anderen Seite war das aber sozusagen der gleiche Moment, in dem der Westen verwickelt war in Sklaverei und Kolonialismus. Also es gab immer ein Feld hier, in dem man für die eigenen Bürger was tut und es gab immer einen Schauplatz noch woanders.
Naja, die dunkle Seite der Aufklärung, die Rückseite der Aufklärung ist die wissenschaftliche Erfindung, wissenschaftlich in Anführungszeichen, des Rassismus.
Ja, aber auch die Praxis einfach. Die Praxis der Sklaverei, die Praxis des Kolonialismus.
Ich möchte nochmal zurück auf diesen Punkt, eben demokratische Erinnerungskultur. Also das ist sozusagen nicht nur die Erinnerung der weißen Feldherren zählen, also Cäsar Beispiel, ja, von Brecht. Darüber sind wir uns einig. Demokratische Erinnerungskultur, multiperspektivische Erinnerung, klingt schön. Trotzdem glaube ich, es muss doch auch so einen Punkt geben, wo so nicht nur die Verschiedenheit der Perspektiven betont wird, sondern wo irgendwann auch die Gemeinsamkeit gesehen wird, oder?
Ja, aber die Gemeinsamkeit ist ja gerade der demokratische Rahmen. Also die Gemeinsamkeit ist ja, dass wir die Demokratie in der Bundesrepublik verstärken wollen. Und das ist das gemeinsame Ziel überhaupt jeder Erinnerungsarbeit, die wir machen. Also wenn wir uns an den Holocaust erinnern, dann dient das ja dazu, diesen Teil der deutschen Geschichte als einen zu betrachten, mit dem wir uns beschäftigen, um den Wert der Demokratie darin zu erkennen. Also das heißt, wenn wir uns mit dem Kolonialismus beschäftigen, dann ist ist es genau der Moment, sich mit der dunklen Seite oder mit der anderen Seite der Demokratie zu befassen oder auch nicht immer der Demokratie, sondern auch der jeweiligen Diktaturen oder so, aber mit dieser anderen Seite in unserer eigenen Geschichte zu befassen, um daraus den Schluss zu ziehen, unsere Demokratie zu stärken, zu begrüßen, wertzuschätzen und weiterzuentwickeln. Also da finde ich nicht, dass das nicht zu einem gemeinsamen Rahmen führt. Das ist, glaube ich, der relevante Moment daran. Und diesen Prozess muss ich natürlich haben.
Und in diesem Sinne, es lebe der Streit.
Es lebe der Streit, ja.
Danke, Herr Terkesidis, für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Wessen Erinnerung zählt, so heißt das neue Buch von Mark Terkesidis. Es ist bei Hoffmann und Campe erschienen.